Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und heute widmen wir uns der Zeit der 5 Dynastien und 10 Reiche, die auf den Zerfall der Tang-Dynastie folgt, sowie dem Anfang der Song-Dynastie. Vom einst goldenen Zeitalter zu Beginn der Tang-Dynastie ist nach der An-Lushan-Rebellion und speziell am Ende des 9. Jahrhunderts nichts mehr übrig. Die Zugeständnisse, die der Kaiser machen muss, um die Rebellion niederzuschlagen, führen zum Erstarken militärischer Machthaber. Und im Kaiserpalast erlangen einige Eunuchen erneut viel Einfluss auf die Tang-Kaiser und somit eine gewisse Kontrolle über politische Entscheidungen. Außerdem fehlt Geld an allen Ecken und Enden. Die Situation erinnert also sehr stark an die späte Han-Dynastie, die aus ähnlichen Gründen untergegangen ist. Und ähnlich wie damals führt das auch jetzt wieder zum Bürgerkrieg. In den 880er Jahren wird schon überall in China um Macht und Territorium gekämpft. Außerdem gibt es Rebellionen und Aufstände gegen die verschiedenen Machthaber und reichen Landbesitzer, die die Bauern ausbeuten. Und am Kaiserhof wird um politischen Einfluss gekämpft. Ende des 9. Jahrhunderts besetzen schließlich auch Soldaten die Hauptstadt, erringen die Kontrolle über den Kaiserhof und die letzten Tang-Kaiser werden zu Marionetten degradiert. Außerdem wird ein Massaker an den Eunuchen verübt. Im Jahr 907 endet die Tang-Dynastie dann auch offiziell, als der letzte Marionettenkaiser abgesetzt und ermordet wird. Und wie in der Vergangenheit fragmentiert das Reich ohne eine starke zentrale Machtfigur auch jetzt wieder. Dieses Mal wird es allerdings nur 53 Jahre dauern, bis die Einheit wiederhergestellt wird. Außerdem wird diese Teilung in viele kleinere Staaten die letzte in der chinesischen Kaiserzeit bleiben. Diese kurze Zeit der Teilung wird in der chinesischen Geschichte die Zeit der 5 Dynastien und 10 Königreiche genannt. Die 5 Dynastien beziehen sich auf die Herrscher, die nacheinander das chinesische Herzland kontrollieren und von nachfolgenden Historikern als legitime kaiserliche Nachfolge angesehen werden. Die 10 Reiche dagegen bilden sich im übrigen Teil Chinas vornehmlich im Süden. Jedoch hält keine dieser 5 Dynastien lange durch. Die längste schafft es auf etwas mehr als 10 Jahre, andere kommen und gehen im Verlauf von 1 oder 2 Jahren. In diesen instabilen Zeiten hat nämlich der das Sagen, der die stärkste Armee hat. Und sollten sich die Machtverhältnisse verschieben, steht auch schon der nächste Anführer bereit, um mit seiner Armee die Macht zu übernehmen. Im Jahr 960 passiert auch genau das einmal mehr. Zwei Brüder namens Zhao Kuangyin und Zhao Kuangyi erringen die Macht im chinesischen Herzland und errichten die Song-Dynastie. Der Name der Dynastie ist wieder einmal von der Herkunftsregion der Zhao-Brüder abgeleitet. Und Zhao Kuangyin wird als Kaiser Taizu als erster Kaiser der Song-Dynastie in die Geschichte eingehen. Hier endet dann auch schon wieder die Zeit der 5 Dynastien und 10 Reiche, denn die Zhao-Brüder beginnen damit, China wieder zu vereinen. Allerdings stehen die neuen Herrscher erstmal vor einem ziemlich offensichtlichen Problem. Wie können sie ihre neue Dynastie festigen und anders als die Herrscher vor ihnen eine langlebige und stabile Herrschaft errichten? Noch immer herrscht das Recht des Stärkeren, das sie ja selbst dazu befähigt hat, die Macht zu erlangen. Diesen Umstand nutzen die Zhao-Brüder allerdings auch erst einmal zu ihrem Vorteil, nämlich um das Reich zu vereinen. Und Anfang der 970er Jahre sind all die anderen Staaten entweder erobert oder durch Diplomatie in das Song-Reich integriert. Die Song-Dynastie erreicht zwar niemals die Ausdehnung, die noch die Tang-Dynastie zu ihren besten Zeiten erreicht hat, aber immerhin herrscht sie über das gesamte chinesische Kerngebiet. Nachdem die Wiedervereinigung Chinas abgeschlossen ist, möchten die Zhao-Brüder die alte zivile Regierung wieder einführen, die schon seit der Han-Dynastie und Kaiser Wu in China existiert. Sie sind der Meinung, dass man auf diese Weise das Militär auch wieder unter Kontrolle bringen kann. Das Problem ist nun jedoch, dass es an Beamten fehlt. Und die traditionelle Quelle an neuen Beamten ist während der Jahrzehnte des Bürgerkriegs versiegt. In den vergangenen 1000 Jahren hatte man die Beamten vornehmlich aus gebildeten jungen Männern der Aristokratie rekrutiert. Diese Eliten sind allerdings während der Bauernaufstände größtenteils getötet und ihre Anwesen niedergebrannt worden. Inklusive wichtiger Dokumente wie Landbesitzurkunden oder Genealogien, die dem Feuer zum Opfer gefallen sind. Und auch um die politischen Zentren wurde im Bürgerkrieg gekämpft, wo weitere Dokumente wie Besitzurkunden in Archiven gelagert waren. Dabei sind nicht selten auch solche Archive und ihre Inhalte verbrannt worden. Es existieren also weder die Eliten selbst, noch Dokumente, die ihre Herkunft, ihren Status und Besitz belegen könnten. Wo nimmt man nun also neue Beamte für die Administration her? Bei der Suche nach einer Antwort auf diese Frage stoßen die Zhao-Brüder auf einen weiteren 1000 Jahre alten Mechanismus, der allerdings bisher nie große Bedeutung erlangt hat, nämlich die kaiserliche Beamtenprüfung. Schon während der Han-Dynastie wurde diese Prüfung genutzt, um Individuen mit besonderen Talenten auszumachen und in den Staatsdienst zu bringen. Und auch die vorangegangene Tang-Dynastie hat die Beamtenprüfung sporadisch eingesetzt. Beispielsweise ist der in der letzten Folge erwähnte Han Yu auf diese Weise in den Regierungsdienst eingetreten. Da man ohne aristokratische Eliten keine andere Wahl hat, wird die Beamtenprüfung also die neue Nummer 1. Allerdings ersetzt sie nicht alle anderen Methoden komplett. Noch immer gibt es die Möglichkeit, über die Empfehlung eines anderen Beamten in den Staatsdienst einzutreten. Außerdem gibt es das sogenannte Schattenprivileg. Beamte können dieses Privileg auf einen ihrer Söhne übertragen, die dann ohne Prüfung in den Staatsdienst eintreten können. Beide Methoden bleiben wichtige Mechanismen in der Rekrutierung neuer Staatsbeamte. Jedoch wird die kaiserliche Beamtenprüfung die mit Abstand wichtigste Methode. Nicht nur werden die meisten Beamten auf diese Weise rekrutiert, bald schon kommt die überwältigende Mehrheit der höchsten Staatsbeamten des Reiches durch die Beamtenprüfung in den Staatsdienst. Wer also echten politischen Einfluss im Reich erlangen möchte, muss die Prüfung durchlaufen. Und das soll sich auch bis zum Ende der Kaiserzeit im Jahr 1911 nicht mehr ändern. Dieser Fokus auf die kaiserliche Beamtenprüfung schafft nun eine ganz neue Elite in China. Waren die aristokratischen Eliten durch ihre Herkunft und Urkunden legitimiert und ihr Status erblich, haben wir jetzt eine Bildungselite. Die Beamtenprüfung schafft eine neue kulturelle Gemeinschaft, in der das Lernen für die Prüfung, das Ablegen der Prüfung und Teil des ganzen Systems zu sein, die Teilnehmer verbindet. Elitenstatus wird nun also nicht mehr vererbt, sondern erlangt. Und so wird schließlich der Stand des Shi, des gebildeten Gentlemans, der zur politischen Administration gehört, zur absoluten Speerspitze der chinesischen Gesellschaft. Die kaiserliche Beamtenprüfung selbst wird mit Sicherheit noch eine eigene Folge bekommen, aber ich möchte euch trotzdem wenigstens einen groben Überblick geben. Zum Beginn der Song-Dynastie gibt es zwei Stufen, eine lokale Prüfung und anschließend eine auf nationaler Ebene. Später wird dann noch eine dritte Stufe eingeführt, die auf Provinzebene dazwischen stattfindet. Das ergibt schließlich einen dreijährigen Zyklus, in dem die Kandidaten pro Jahr eine Prüfung ablegen müssen. Wird die Prüfung bestanden, geht es weiter zur nächsten Ebene im kommenden Jahr. Besteht ein Kandidat die Prüfung aber nicht, kann er sie erst in 3 Jahren wiederholen. Und das geschieht sehr häufig, denn die Erfolgsquote liegt durchschnittlich bei nur etwa 10%. Trotzdem legen hunderttausende Männer die lokalen Prüfungen ab, und hunderttausende mehr schaffen es nicht einmal zu dieser Prüfung zugelassen zu werden. Alles nur, weil allein schon der Aufwand, der in das Erlangen der nötigen Bildung investiert wird, ausreicht, um in der eigenen Gemeinschaft als gebildeter Mann angesehen zu werden. Wenn man bedenkt, dass nur etwa 5% der chinesischen Bevölkerung zu dieser Bildungselite gehören, ist selbst eine nicht bestandene Prüfungszulassung noch immer eine besondere Leistung. Allerdings dürfen nicht alle Chinesen an der Beamtenprüfung teilnehmen. Wie man sich schon denken kann, sind Frauen gänzlich ausgeschlossen. Außerdem sind Händler und ihre Familien ausgeschlossen. Und das liegt an den konfuzianischen Werten, die bestimmte Bevölkerungsgruppen in ihre Wichtigkeit einteilt. An der Spitze stehen natürlich die Gelehrten, die das Reich lenken. Dahinter kommen dann die Bauern, die die Bevölkerung mit Nahrung versorgen. Handwerker sind auch wichtig, da sie bestimmte Dinge herstellen, die jeder Mensch benötigt. Aber Händler nehmen nur Dinge, die andere Personen hergestellt oder angebaut haben, bewegen diese von A nach B und nutzen sie, um sich selbst zu bereichern. Deshalb werden sie im konfuzianischen Weltbild als eine Art sozialer Parasit angesehen. Zwar erfüllen sie noch immer eine Rolle in der Gesellschaft, die aber verdorben ist. Dazu kommen noch weitere kleinere Gruppen, die ausgeschlossen sind, wie Schauspieler oder Menschen, die beruflich mit Toten zu tun haben. Aber obwohl damit der Großteil der männlichen chinesischen Bevölkerung theoretisch dazu qualifiziert ist, sich für die Beamtenprüfung zu melden, bleibt es praktisch ein sehr kleiner Teil, der realistisch daran teilnehmen kann. Denn es benötigt sehr viel Zeit, um das nötige Wissen zu erlangen. Und diese Zeit können nur Familien aufbringen, die finanziell gut situiert sind. Bauernfamilien können es sich einfach nicht erlauben, ihren Sohn für Jahre von der Feldarbeit abzuziehen. Außerdem fehlen die finanziellen Mittel, um das Lernmaterial und eventuelle Lehrer zu bezahlen. Zu lernen sind dabei natürlich konfuzianische Texte und Werte, historische Texte und klassische Literatur. In der Prüfung selbst müssen die Teilnehmer dann Textpassagen aus ihrem Gedächtnis zitieren, die Lehren aus den Texten auf administrative Problemstellungen anwenden und sogar Gedichte und Texte in einem bestimmten Stil verfassen. Die kaiserliche Beamtenprüfung wird schnell zu einem wichtigen Teil der chinesischen Gesellschaft, dem man gar nicht genug Bedeutung beimessen kann. Sie wird sogar so wichtig, dass sie etwa 1000 Jahre später Teil des Problems ist, der zum Untergang der chinesischen Monarchie führt. Aber dort sind wir noch lange nicht angekommen. In der nächsten Folge geht es erstmal mit dem weiteren Verlauf der Song-Dynastie weiter, die noch einige hundert Jahre lang bestehen wird. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu Feedback gebt oder mir auch Themenwünsche und Fragen aller Art zukommen lasst. Dazu könnt ihr sehr gerne die E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien@outlook.de verwenden oder ihr schreibt mir einfach auf meinem Twitter-Kanal @podcastdermitte, auf dem ich immer zusätzliches Material zu jeder Podcast-Folge poste. Alle Links zum Anklicken findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr mir gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn weiterempfiehlt, auf Social Media teilt oder auf Apple Podcasts und Spotify eine gute Bewertung abgibt. Ein großes Dankeschön geht an alle raus, die das schon gemacht haben und natürlich auch an alle, die das in Zukunft noch machen werden. Damit sind wir dann auch für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.